Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen bei Krebs, was nun? Wir sind mittlerweile bei Folge 54.
Wow.
Ja, wow. Ihr hört ihn schon. André ist da.
Moin.
Moin, André. Ja, haben wir eben schon gesagt, ne? Welche Folge haben wir eigentlich? 54.
Ja. Wow. Es wird immer mehr und mehr.
Und mehr.
Beim nächsten gibt es einen Schnaps vielleicht, ne?
Ja.
55.
Uso to go.
Uso to go, genau.
Ja, Uso für den Dachboden.
Ja, ja. Gerne.
Ja, also irgendwie, genau, das motiviert einen wirklich, auch die ganzen Zuschriften und ja, Kommentare zur YesCon-Folge, ne?
Mhm.
So ein bisschen diese ganze Lungenkrebs-Family oder Krebs generell als Family, der zusammengekommen ist, hat einen auch nochmal motiviert, weiterzumachen und sich, ich sag mal, nicht unterkriegen zu lassen und nochmal weiterzumachen. Nächste Folge, nächste genau. Folge, nächste Folge.
Aufklärung hilft tatsächlich.
Ja.
Und manchmal muss man sich die Themen suchen und manchmal kommen sie einem zugeflogen, aber es lohnt sich immer wieder.
Ja, was wir auch am Stand von das Cover sagt, ne? Krebs nervt, Wissen hilft. Wir wollen eine kleine Update-Folge machen. Weil wir beide hatten Stagings.
Genau, es war wieder soweit.
Ja, es war wieder soweit. Diesmal muss ich auch sagen, wir sind ja sonst, sage ich mal, Hand in Hand gelaufen, hatten beide dieselbe Stimmung.
Ja.
Diesmal du auf dem absoluten Höhepunkt, ich irgendwie in meinem Tal des Krebslebens, sage ich mal, 2,5 Jahre jetzt. Und ja, ich habe mich nie schlechter gefühlt.
Ja, du warst schon nicht so gut drauf vorher, muss man sagen.
Nee.
Wobei, bei mir fing das ja auch anders an. Ich kann mich noch an unseren gemeinsamen Urlaub auf Malle erinnern.
Ja.
Da war noch alles top. Irgendwie kurz danach in den Wochen habe ich mir aber so eine richtig dolle Grippe oder zumindest so einen richtigen Infekt eingefangen, der sehr auf die Lunge ging. Ich habe die ganze Zeit geröchelt und gehustet und habe mir riesen Sorgen gemacht. Das ging auch 2, 2,5 Wochen. Aber als ich aus diesem Tal rausgekommen bin, war ich topfit. Ob das jetzt daran lag, dass ich einfach nur wieder plötzlich ein bisschen freier atmen konnte, mich wieder besser bewegen konnte oder ob ja tatsächlich alles viel besser war. Ich weiß es nicht, aber danach ging es mir gut und ich hatte eigentlich kaum Sorgen vor dem CT.
Ja, genau. Du warst eigentlich ja hochmotiviert und oder bist immer noch hochmotiviert, hast ja nicht nachgelassen. Ja,
die Sorge war natürlich immer da, ob jetzt gerade der Krebs zuschlägt, ne? Also dieser kleine.
Ja, berichten ja auch viele, ne? Dass die dachten, jetzt, ach, da kann gar nichts kommen und dann, jetzt wächst er, ich bin doch so topfit und
das wäre das Schlimmste für mich gewesen.
Auf diesem High.
Ja.
Dann diesen Hammer zu bekommen, ne?
Genau, es war also dieser Frühlingsanfang, das schlechte Wetter wurde hinter uns gelassen, wobei jetzt regnet es gerade draußen, aber mir ging's gut, man hat viel Zeit wieder draußen verbracht. Der Sommer steht auch vor der Tür, genau. Und ja, mit dem Wohlbefinden in ein Staging zu gehen und dann vielleicht enttäuscht zu werden, ich weiß nicht, wie ich darauf hätte reagieren sollen.
Ja. Ja, also bei mir sind die, das können wir vielleicht mal vorweg sagen, die ganz, ich sag mal, endgültig gibt's noch nicht da. Wir gucken immer jetzt nebenbei aufs Handy, ob es noch kommt, weil es ist wirklich gerade alles sehr, sehr frisch. Ich habe Schmerzen im Brustkorb, im Rücken. Das strahlt in den Arm aus. Also seit der OP bin ich das erste Mal bereit, Schmerzmittel zu nehmen. Und deswegen habe ich eigentlich überhaupt nichts Gutes vermutet. Das war so meine Grundstimmung. Dazu dieser mentale Down, den ich gerade habe. Also mir geht's mental überhaupt nicht gut. Und das zusammen, vielleicht ist das eine auch der Auslöser für das andere.
Ja, also du warst natürlich auch vorher die ganze Zeit beschäftigt mit der YesCon, dies, das, ne? Also immer liegt ja irgendwie was an und dann kommt das Staging und jetzt sind die Ergebnisse zwar noch nicht final da, aber dann kommt vielleicht erstmal der Vorhang fällt und baff, so, ne? Und jetzt ist man vielleicht erstmal wieder nicht am Boden, aber aus so einer Kuhle, aus der man sich erstmal wieder rauskämpfen muss, auch mental.
Ja, also ich war oder bin mental so weit unten, dass ich diese eigenen Glaubenssätze, so du bist der eine und sonst war ich auch so, dass ich, wenn irgendwas war, ich sag mal, der Arm hat wehgetan oder die Schulter oder was ich was, dann habe ich einfach vermehrt weitergemacht. Also das so weggearbeitet oder weggebissen, ne? Und jetzt bin ich dann eher so, dass ich dann wie so ein, keine Ahnung, ja, ich will nicht sagen, ja, mir fehlen die falschen Worte. Aber du weißt schon, wie ich dann so angeschossen zurückziehe, ne?
Ja.
Ja.
Ja, aber ganz ehrlich, ich stehe dir ja bei, viele stehen dir bei,
ja.
Und das schaffen wir schon auch wieder rauszukommen.
Ja, das stimmt. Aber erzähl du erstmal, wie ist denn dein Staging abgelaufen?
Ja, bei mir war ja tatsächlich die volle Runde wieder dabei, also sprich MRT,
MRT-Kopf.
MRT-Kopf, genau, und Abdomen, Thorax, CT jeweils. Und sogar das linke Knie wurde nochmal einmal angeschaut. Ich hatte ja dann Anfang des Jahres, so oder im Jahresübergang, die Bestrahlung und ja, konnte jetzt nicht wirklich sagen, dass es viel besser geworden ist. Vielleicht in manchen Momenten, dass das Knie weniger kaputt ist. Mhm. Tatsächlich, man hat ja mal irgendwie, wenn man mal einen schnellen Gang für über 2-3 Schritte einlegt, die haben mich eigentlich am nächsten Tag sonst immer schon total ausgenockt oder in einem normalen Spaziergang dann schon lahmgelegt. Wenn ich jetzt mal irgendwie diesen 2-3 Schritte schnellen Gang zur Haustür oder irgendwie sowas gehe, habe ich das Gefühl, es ist nicht mehr ganz so schlimm. Sehr subjektiv, also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das wollte man halt auch nochmal kontrollieren, ob sich da irgendwie sichtlich was getan hat. Kann ich vorwegnehmen, sieht alles gleich aus.
Ja, man war sich ja zur Erinnerung, man war sich damals nicht sicher, was es ist, ne?
Genau.
Ist es jetzt skelettiert? Ist es eine abgestorbene Metastase?
Ja,
ist es was Neues? Und man hat, glaube ich, aus sicherheitstechnischen Gründen...
Hat man da nochmal quasi eine Bestrahlung vorgenommen.
Einmal aufgefeuert.
Ja, genau. 10-mal und... ja, also ich hatte jetzt keine großartigen Nebenwirkungen. Mental macht das natürlich trotzdem immer irgendwie was mit dir. Und ja, es hat sich jetzt aber rein optisch gesehen nichts verändert. Subjektiv vielleicht ein bisschen. Hoffen wir einfach mal, dass das irgendwie dann doch sich über die Zeit dann doch als richtige Entscheidung nachweist. Nachteilig war es definitiv jetzt für den Moment nicht. Also was das angeht, war das Ergebnis also echt gut. MRT-Kopf, auch keine Beschwerden, keine Auffälligkeiten. Immer wenn man diese Befunde liest, wo dann natürlich haarklein, ich sag mal, das Gehirn dann so beschrieben wird in seinen Zusammensetzungen, dann guckt man schon mal, was ist denn das? Lässt sich das übersetzen? Und dann ist irgendwie vielleicht eine Ausformung doch nicht ganz regelkonform, was eigentlich keine Bedeutung hat. Aber man hängt sich da an irgendwelchen kleinen Sachen dann auf.
Ja, aber daran habe ich mich jetzt auch gewöhnt, die Übersetzung mit ChatGPT. Das funktioniert echt wunderbar.
Ja, würde ich auch sagen. Also mindestens diese eigene, das Arztdeutsch, so, ne?
Ja,
das
genau.
Bürokratische Arztdeutsch, was ja auch im Grunde genommen oftmals noch Fehler auf dem Befund enthält. Ich weiß nicht, bei mir zumindest, weil die Leute oder die Ärzte vielmehr, die Radiologen, das dann diktieren. Und dann wird das halt automatisiert in den Text reingeschrieben. So, manchmal steht es mir anstatt Unterlappen, steht der Unterlappen.
Okay, nee, das hatte ich noch nie.
Daran erkenne ich das immer tatsächlich, dass das irgendwo diktiert wurde und dann automatisch irgendwie in den Text umgewandelt wurde. Ist ja schön, dass so gearbeitet wird, aber man muss das halt einfach mal so ein bisschen dann für sich korrigieren. Ja, genau. Aber wenn man sich das dann übersetzen lässt, habe ich auch echt gute Erfahrungen mitgemacht.
Ja, bei mir ist das so, ich lasse immer dieses, da gibt es ja so ein, du kannst so ein Internet-Symbol anschalten, dass er praktisch auch die aktuelle Webseiten durchsucht. Das muss ich immer ausschalten.
Mhm.
Also das muss ich aushaben, dann macht er das wesentlich besser.
Ja.
Also wahrscheinlich aus seinem, keine Ahnung, welchen Stand Wissen der hat dann von 2023 oder so. Aber für so einen Arztbericht zu übersetzen ist das...
Das ist eine tolle
vollkommen in Ordnung, ne?
Auf jeden Fall.
Und, bei mir hat das sogar auch, fand ich, positiver formuliert. Also beim letzten, diesen Bericht habe ich ja noch nicht, aber beim letzten Bericht fand ich das wesentlich angenehmer, das nochmal mit seinen Worten zu lesen oder mit ihren Worten zu lesen.
Ja. Ja, und dann kam im Grunde genommen, das war das zweite stabile Ergebnis, dann kam im Grunde genommen der Moment der Wahrheit in Form von Thorax-CT-Untersuchung.
Ja.
Da ist ja bei mir im rechten Unterlappen immer noch irgendwie eine kleine Verdichtung oder ein ganz bisschen Milchglastrübung zu sehen, die sich aber seit sehr langer Zeit hält, die auch nicht neu dazugekommen ist, sondern das ist einfach seit Beginn zwar kleiner geworden, aber nie ganz verschwunden. Und ja, wenn man überhaupt eine Tendenz wahrnehmen wollen würde, dann vielleicht ein bisschen zunehmend. Aber das ist wirklich,
ja.
da muss man schon diese Tendenz erkennen wollen, sage ich mal. Also bei jedem CT-Bild, man erkennt was, da ist was, und dann ist es in einmal vielleicht ein bisschen akzentuierter, beim nächsten Mal wieder weniger, dann beim nächsten Mal wieder mehr. Also irgendwo, wenn man dann die Geschichte dieser Bilder mal anschaut, und das haben wir tatsächlich in der Besprechung dann auch gemacht, auch bei der letzten schon.
Okay.
Und das war echt, ja, das war echt cool, das zu sehen, weil man sich selber auch ein eigenes Bild machen konnte. Und ich dann auch gefragt wurde, was ziehst du denn daraus oder was würdest du denn daraus erkennen?
Ach schön,
ja. Weil man kann da halt kein klares
eigenes
Wachstum
Empfinden
sehen. Es ist eigenes Empfinden,
ja.
Und da habe ich mich selber mal auch gesehen in einer Rolle, also nicht als Radiologen,
ja.
Aber in diese Rolle versetzen können, wie schnell man, wenn man nur zwei Bilder anschaut, vielleicht in eine Tendenz kommen kann, wenn man dann aber doch irgendwie 3-4 Bilder nebeneinander legt, dann doch irgendwie sehen kann, es geht halt vielleicht eher wellenförmig mal auf und ab, sodass der Körper ganz normal irgendwie ein bisschen reagiert, aber nicht klar in eine Richtung oder nur in die andere Richtung.
Und was also, ist, wenn man diese Stelle bemisst, was nimmt man als Start- und Endpunkt der Messung, ne?
Genau.
Ist dieser verschwommene Rand, ist der klar erkennbare, exakt zu sehende Bereich, ne?
Genau.
Also,
und das ist natürlich auch wieder von jedem Individuum abhängig, wer gerade dann da sitzt und dann genau diese Messung vornimmt.
Mhm.
Ja, aber kurzum, auch da ist das Ergebnis als stabil zu werten.
Ja, sehr gut.
Das war ja richtig super, weil wir da tatsächlich Ende letzten Jahres über die Umstellung zum nächsten TKI nachgedacht haben, nach der Crown-Studie für Alk letztes Jahr. Ich dabei geblieben bin trotzdem beim Zweitgenerations-TKI Brigatinib. Und ja, jetzt hat sich das, ich sag mal, ausgezahlt, so will ich es jetzt
Deine
nicht
Entscheidung
nennen.
War die richtige.
Ja, für den Moment auf jeden Fall.
Würde ich auch sagen.
Und dadurch, dass ich jetzt weiterhin stabil bin in diesem Verlauf, fühlt sich das gut an.
Genau, dir waren die Nebenwirkungen bekannt.
Mhm.
Das heißt, du nimmst das Medikament weiter.
Genau.
Es ist nichts gewachsen.
Ja.
Also denke ich auch, war das die richtige Entscheidung.
Ja.
Ja, da haben wir ja lange drüber gesprochen, ne?
Also ja, das hat mich wahnsinnig. Ich glaube, das war die schwierigste Phase nach der Erstdiagnose.
Mhm.
Natürlich, mental hat man jeden Tag irgendwie mit dieser ganzen Diagnose zu kämpfen. Nun, mal mehr, mal weniger, aber man kriegt die Krankheit halt nicht weg. Es beeinflusst unser komplettes Leben.
Ja, klar.
Also wenn man das mal beiseite nimmt und sich nur auf die Therapie konzentriert, dann war das nach der Erstdiagnose und der Erleichterung, überhaupt eine Zielgerätetherapie nehmen zu können, war danach dann der schwerste Punkt für mich, die Entscheidung. Proaktiver Wechsel zu Lorlatinib. Nach den tollen 5-Jahres-Überlebensdaten, PFS-Daten, genau. Und da sich dann dagegen zu entscheiden, weil man ja eine wirksame Therapie hat, ist aber sein könnte, weil gerade die PFS-Kurve in diesem Zeitraum, so nach 1,5 Jahren bei Brigatinib, auch mal so mehrere kleine Steps nach unten nimmt. Und man natürlich nie weiß, das ist natürlich alle Statistik, aber man nie weiß, wo man auf dieser Linie irgendwann mal sein wird, war das einfach nur auf mich selber hören, auf meinen Körper hören. Ich fühle mich im Rahmen diesem ganzen, der ganzen Krebsdiagnose gerade gut mit dem Medikament. Ja, war's ja immer noch die gute Entscheidung bis dato. Ich hoffe, toi, 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 ich klopfe mal auf Holz hier, dass das so bleibt. Und ja, dann ging quasi, nachdem wir dann die Bilder kontrolliert haben, besprochen haben, ich selber meine Einschätzung geben konnte und wir dann tatsächlich auch nochmal auf diese PFS-Kurve Brigatinib schauen konnten. Ja, da haben wir dann im Grunde genommen über das nächste Staging einmal gesprochen.
Auch wieder in 3 Monaten? Bleibt der Rhythmus?
Ich bin ein bisschen weiter nach hinten gegangen. Wir hatten genau die Diskussion, die bei mir eigentlich immer aufkommt. Da würden die Ärzte sogar zu Sono wechseln, als, ich sag mal, bei jedem zweiten Mal nur Röntgen und Sono. und dann die volle Ladung bei jedem, ja, bei jedem anderen zweiten Mal. Da bin ich ja nicht so fein mit, aber ich konnte mich darauf einlassen oder habe den Gegenvorschlag gemacht, dass wir jetzt nach diesem zweiten stabilen Staging, nach der Entscheidung letzten Ende letzten Jahres, auf 4, 4,5, fast 5 Monate jetzt gehen können, also am Ende des Sommers.
Okay, ja.
Meine Denkweise, ja, vielleicht kannst du es nachvollziehen, war jetzt so, hey, wir kommen in den Sommer hinein. Also wir haben jetzt, ja, wie gesagt, noch nicht so ganz tolles Wetter gerade aktuell draußen. Aber grundsätzlich wird es wärmer, die Infektionen nehmen ab. Und bis Ende des Sommers erwarte ich eigentlich keine großartigen, schweren Infekte und hoffe, dass ich dadurch ein besseres Körpergefühl in dieser Zeit habe. Sprich, wenn sich was schlechter entwickeln sollte, dann kann ich früher ausschließen, ob es ein Infekt ist oder nicht. Und dann ja im Zweifel schon auf die Onkologen zugehen, dass wir da vielleicht eine Untersuchung vorziehen. Ja, genau. Aber
und generell da hoffen oder der Meinung sein, dass jetzt auch im Sommer das Immunsystem alles und deine Bewegung, du bist jeden Tag draußen, weißt du, dass das alles dafür sorgt, dass gerade jetzt nichts ist, ne?
Dass nichts ist. Also es ist natürlich eine Hoffnung. Der Krebs hält sich natürlich nicht an irgendwelche Jahreszeiten und mit Infektion, ja gut, das schwächt den Körper vielleicht zusätzlich noch und dann entwickelt sich vielleicht eine Lücke, könnte man sich so irgendwie denken. Aber ich hoffe einfach, dass dieses vermehrte Draußensein, die vermehrte Bewegung im Vergleich zum Winter, dass die geringere Infektionslast irgendwie dazu beiträgt, dass wir den Sommer oder ich den Sommer einigermaßen entspannt mit den normalen Sorgen, die man halt mit der Krankheit hat, verleben kann. Mhm. Und dann bin ich Ende August, Anfang September dann in der nächsten Runde, quasi vor dem Herbst und würde danach wahrscheinlich auch erst 2026 wieder angreifen. Hätte also die Gesamtlast auf einem Kalenderjahr gesehen um ein Staging reduziert, wenn man jetzt so bei 4 bis 4,5 Monaten Staging-Zyklus sein sollte. Genau.
Ja, hört sich für mich top an. Also
ja,
du hast es schon ein paar Mal gesagt, es bleibt Krebs, aber unter den Voraussetzungen und mit deiner Stimmung, die du gerade hast, glaube ich, kann der Sommer kommen.
Ja, also zumindest so diese Therapieentscheidung, dass sich das so bestätigt hat und ja, dieses Stabilsein, das macht mir momentan Mut und die beste Zeit des Jahres liegt noch vor uns.
Ja.
Und deshalb bin ich guten Mutes.
Ja, sehr gut.
Ja. Wie sah es bei dir aus?
Ja.
Du hast schon angedeutet, die Stimmung vorher war ja eigentlich das Gegenteil von mir. Du warst, du hattest immer noch oder hast jetzt immer noch teilweise so ein bisschen Wehwehchen an der einen oder anderen Stelle.
Ja.
Ich weiß sogar noch, dass du auch mit deinem Hals oder Lymphknoten deine Probleme hattest und dass den MRT-Kopftermin sogar schon noch vorgezogen hast.
Genau, der wurde vorgezogen aufgrund von Nackenschmerzen, Lymphknoten, die so ein bisschen geschwollen sind. Das war auch sehr gut, der MRT-Termin. Also ich bin dann ja nach Bremen gewechselt. Ich war vorher aus Forschungsgründen ja in Heidelberg, was auch mega war. Also da nochmal an meine Lieblingsradiologin. Wirklich, das war alles top organisiert immer. Hatte natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, den Nachteil, dass ich arg verwöhnt wurde. Ne?
Ja.
Also es wurde die Aufnahme gemacht. Und danach bin ich dann mit ihr vor die Monitore gegangen und sie hat mir erklärt, was ist, wie was aussehen würde, wie es wächst, so wie es bei dir praktisch im Arztgespräch ist. Das hatte ich.
Wobei bei mir war es halt auch nicht direkt danach, bei mir war es auch eine Woche dazwischen.
Genau, und diese Woche, das wird jetzt noch zum Knackpunkt nachher. Ne? Also ich habe die Aufnahme gemacht und ich sag mal, ich hatte die Kanüle aus dem Arm, gerade Pflaster drauf und schon saß ich vor dem Monitor. Und es wurde mit mir durchgesprochen, ne?
Ja. Ja, das ist natürlich der absolute Luxus.
Das war das absolute Luxus gewesen, ne?
Ja.
Und da aber mein Zustand ja Gott sei Dank stabil ist und auch alle Techniken ausprobiert wurden, man wurde ja praktisch auch geschaut, ob man vielleicht doch erkennen könnte, dass Pleurodese und auch Krebsmetastasen ein bisschen zu trennen sind, ob man sehen kann, was ist was. Das geht aber nicht. Also das, was der erste Arzt da leider verbockt hat, das hängt mir immer noch hinterher.
Ja.
Und
du meinst im Grunde genommen die Pleurakarzinose, das Zusammennähen und dann einfach, dass man die Entzündung per se nicht so richtig auseinanderhalten kann von was könnte bei Zeiten halt wirklich Krebswachstum sein.
Ja, das wird nicht genäht, das wird so mit so einem Talkum praktisch verschweißt, diese beiden Häute. Und diese Schwarte, die eine dauerhafte Entzündung ist, das ist von dem Krebs nicht, auch mit modernster, das war ein ganz neues Gerät von Siemens, genau, das war nicht zu sehen. Naja, wenn ein Rezidiv kommen würde, also wenn irgendwo was wachsen würde, man wirklich was wachsen sieht, dann gehe ich wieder zurück in diesen Studien- und Forschungsprozess. Ebenfalls wurde mir das zugesagt. Aber jetzt geht's erstmal in den Regelbetrieb, so nennen die das. Ja, also ich muss dann halt jetzt in ein örtliches Radiologiezentrum und mach da meine Untersuchung und dann wird das praktisch der Bericht zu meinem Onkologen geschickt und wie es auch bei dir ist, kriege ich dann eine Woche später das Arztgespräch.
Ja, aber du sparst dir den Weg, anstatt 2 Tage in Heidelberg zu sein, mit langer Hinreise, kannst du quasi mittags zum Kaffee und Kuchen wieder zu Hause sein.
Ja, ich würde es aber tatsächlich dafür tun.
Okay.
Also ich würde für diese sofortige Besprechung, würde ich tatsächlich diese Wege und Hotelkosten und Sprit oder Zugkosten, die würde ich alle auf mich nehmen.
Ja. Also. Kann ich nachvollziehen, also diese Last, diese Sorge, die man vorhat, gerade wenn es einmal nicht so gut geht.
Genau, gerade jetzt in meinem mentalen Down, also wo es mir gerade echt nicht gut geht, da wäre es jetzt gut gewesen, dass wenigstens die körperlichen Sorgen dann sofort entkräftet werden. Ne?
Ja.
Also das MRT war auch super, das war also genau wie in Heidelberg, also Arztgespräch vorweg, dann Untersuchung und dann Arztgespräch hinterher.
Ja, das ist wirklich optimal.
Ja, weil das auch so ist, ne, dass du mal eben sagst, da ist keine Gehirnmetastase und der war auch richtig pfiffig, der sagte dann auch so, ja und übrigens Lymphknoten, ja, die sind geschwollen.
Ach, die konnte er auch auf dem MRT-Bild noch erkennen?
Die konnte er noch erkennen und die hat er auch vermessen sofort.
Ach, super.
Und meinte dann auch so, ja, aber die sind genauso groß wie 2022 bei deiner Diagnose.
Was nicht unbedingt gut ist, weiß man nicht.
Naja, also sie sind aber nicht größer geworden, ne?
Ja,
er meinte so, die haben sich nicht verändert.
Ja.
Und das war aber für mich erstmal.
Aber das war vor Therapiebeginn tatsächlich noch, weißt du das? Mit welchen Bildern er dann da verglichen hat? So vor oder nach Therapie?
Ich glaube vor Therapie.
Ja, okay.
Aber das war ja sowieso bei mir der Fall. Bei mir war ja nie ein Rückgang.
Ja, ja, ja. Also so ein bisschen wie bei mir im rechten Unterlappen im Grunde genommen der Bereich.
Bei mir ist es ja auch der rechte Unterlappen.
Ja.
Und natürlich die ganze Metastase in der Pleura.
Ja.
Ja, und die sind alle geblieben.
Mhm.
Beziehungsweise, was ich ja schon vorhin sagte, man kann gar nicht sehen, was ist jetzt Verschwartung durch die Pleurodese, was ist Metastase und lala. Naja, das war aber auf jeden Fall das MRT. Das war alles super. Dann wurde ich jetzt ja praktisch ein bisschen herausgezögert. Auch das war ich selber ja auch. Ich wollte nicht alle 3 Monate, sondern ich wollte auch so ein bisschen wie du alle 4 oder 5 so ein bisschen die Strahlung so ein bisschen verteilen und auch dieses Gefühl, was wir ja so 2 Wochen vorm CT haben, was anfängt, du wirst ja verrückt.
Ja.
Dass ich das auch dann einmal weniger im Jahr habe, die verrückt werden.
Hätte wahrscheinlich auch geklappt, wenn du im Grunde genommen nicht die
Beschwerden hättest.
Beschwerden gehabt hättest.
Ja. Genau, jetzt zieht es im Arm und auch manchmal so, dass der Arm wirklich so tot runterhängt. Also als ob die Muskeln alle irgendwie außer Kontrolle geraten. Und sich abschalten und das mentale Down und so, das hat dann alles so ein bisschen dazu geführt, dass ich sehr starken Respekt hatte vor der CT-Untersuchung. Dazu war noch so ein Druckpunkt hinten, also Rückenschmerzen, die nicht an der Wirbelsäule sind, sondern richtig im Rippenbereich von hinten. Als ob du denkst, na, da wächst jetzt was durch. So. Also ja, ich hatte überhaupt kein gutes Gefühl. Also ich habe gedacht, so jetzt jetzt bist du fällig.
Ich denke mir gerade so, das sind natürlich auch alles muskuläre Geschichten, eventuell, die auch natürlich als Nebenwirkungen gerade von deinem Medikament, du hast ja 17 Kilo Muskelmasse, ja, so mehr oder weniger.
Ja, 13, ja. Aber
doch nicht ganz so tiergewicht.
Wahrscheinlich heute werden es 17.
Nee, aber, ja, aber du hast ja tatsächlich da einiges an Muskelmasse auch abgenommen damals. Ja. Und von daher, vielleicht ist das der Knackpunkt, aber natürlich, ich verstehe deine Sorgen vollkommen. Also,
ja, als Krebsi denkst du, das ist eine Metastase.
Absolut.
Also Metastase oder er ist gewachsen oder jetzt soweit, ne? Ja, und das Arztgespräch war vor dem CT weniger umfangreich.
Mhm.
Und das Arztgespräch nach dem CT war typisch radiologisch, sag ich mal, so wie man es nicht haben will. Denn ist ja wirklich so, ja, zu 99% ist es gut. Und ich sag, was ist denn zu 99% gut? Ja, also es ist keine neue Sache. Und er meinte damit, also keine Nieren- oder Lebermetastasen, also die ganze Abdomenbereich und so weiter. Und oder jetzt, ich sag mal, Herzbeutel oder was, wo auch immer sich dann irgendwo was neu, neu bilden kann.
Aber du wusstest zu dem Zeitpunkt nicht, ob er einfach nur die neuen Bilder bewertet hat oder die auch schon mit alten verglichen hat.
Doch, das hat er dann nämlich gesagt. Das war nämlich sein 1% dann.
Mhm.
Die alten Bilder mit den neuen habe ich aber noch nicht verglichen.
Ja.
Das heißt, dieser Wachstum, der mich interessiert, das waren seine 1%.
Mhm.
Und die, das sagt er, das kann er nicht ausschließen.
Mhm.
Weil das jüngste Bild war noch ein PET-CT aus Heidelberg, was er jetzt mit dem aktuellen CT vergleichen muss. Musste er noch.
Ja.
So, und dann sollte eigentlich der Bericht, beim letzten Mal zum Beispiel MRT war er sogar einen Tag später per Post da.
Mhm.
So, jetzt ist der Bericht nicht angekommen.
Ja, immer noch nicht.
Immer noch nicht. Er ist nicht bei meiner Onkologin, er ist nicht bei meiner Hausarztpraxis, die Überweisung ausgestellt haben.
Alle warten, du insbesondere.
Ja, ich warte am meisten. Wir haben heute Freitag, also wir stehen vorm Wochenende.
Mhm.
Ich möchte natürlich mit meinem mentalen Down nicht noch weiter. Ich würde wenigstens ein Thema jetzt abhaken.
Ja.
Das wäre das Thema erstmal Krebs.
Ja.
Das gelingt gerade nicht, weil ich den Bericht nicht kriege.
Du hast zwar quasi eine mündliche Entwarnung bekommen, aber...
Ja, zu 99%, dass keine neuen Metastasen sind, das ist ja in Ordnung. Aber wenn was wächst, dann muss ich ja...
Ja, du willst das Zertifikat auch in der Hand haben.
So. Ja, aber wenn das wächst, dann muss die Maschinerie laufen.
Na klar, dann muss es losgehen.
Ja, so. Genau.
Dann geht es halt auch um Tage oder mindestens um kurze Wocheneinheiten. So, ne?
Ja. Dann muss eine Lebiopsie her, dann muss los. Ne? Und das ist das gerade, was mich so stört. Das wird hoffentlich, das ist so meine Hoffnung, bei den nächsten Mal anders sein. Das Bild jetzt, dieser Neuanfang bei einer neuen Radiologiepraxis, jetzt gerade auch so das Tara ist, ne?
Das muss ich jetzt erstmal eingrooven. Die kennen ja im Grunde genommen den Informationsfluss noch nicht. Also
genau.
Nach zu deiner Onkologin oder dann im Grunde genommen zur Hausarztpraxis, das muss sich für die dann alles neu einspielen. Die wissen auch vielleicht noch nicht, wen sie da vor sich haben. Also jemand, der sehr engagiert und interessiert ist, das ist vielleicht noch nicht durchgedrungen. Und das gilt ja letztendlich für jeden Patienten, also mindestens würde ich mal für die Mutmacher-Community sprechen,
ja,
die sehr gut informiert ist. Und dann halt über ihre Nebenwirkungen, über das Nebenwirkungsmanagement, aber halt auch über die Therapieverläufe Bescheid weiß und dann ungerne eine Woche wartet.
Ja, ich will aber natürlich auch nicht auf den Tresen klopfen und sagen, wer ich bin, hätte gern, dass der Ablauf so ist, weil es geht ja nicht nur mir so,
ja,
sondern das geht ja jedem Krebsi so. Wenn du da eine Woche oder zwei Wochen, eine nette Mutmacher-Freundin hat ja erzählt, ne, zwei Wochen wartet sie aufs Ergebnis.
Mhm.
Das würde ich nie mitmachen. Also da würde ich ja kaputt gehen. Und selbst, ich sag mal, ich bin da sonst mental stark.
Mhm.
Aber das macht mich auch sehr, sehr nervös, muss ich sagen.
Man will in den Praxen und den Leuten gegenüber nicht so sehr Druck aufbauen,
nein, genau,
dass da irgendwie vielleicht auch Abläufe gestört werden. Mhm. Aber auf der anderen Seite, was heißt verlangen, aber erwartet man in einer gewissen Weise schon, dass vielleicht diese Schwere der Diagnose auch berücksichtigt wird und man die Leute vielleicht nicht so an der langen Leine verhungern lässt, wenn vielleicht sogar der Befund schon irgendwo liegt und einfach nur nicht geteilt wurde.
Genau, und hier ist das so, du kriegst einen QR-Code, für den Patienten ist der aber erst, also der Bericht dann erst nach 5 Tagen wohl sichtbar.
Okay.
Und die Arztpraxen und Onkologen, die sollen das dann selben Tag und einen Tag später bekommen. Bei mir hat das aber ja nicht funktioniert. Selbst meine, also
ja.
Ich sag mal jetzt, ich könnte ja den Weg wählen und sagen zu meiner Onkologin, du, wenn der Bericht da ist, schick mir den mal bitte rüber.
Mhm.
Was sie auch machen würde. Aber das hat jetzt ja auch am Anfang anscheinend nicht geklappt und muss ich erst noch einruckeln.
Mhm.
Also da hoffe ich tatsächlich beim nächsten Mal auf anderes.
Ja, vielleicht kann man da einfach auch das Gespräch suchen. Wie war es denn grundsätzlich? Wie hast du dich aufgenommen gefühlt?
Ja, das war
sympathische
super.
Leute?
Ja, ja, also die, ich sag mal, das waren dann Damen, die Untersuchungen und auch das mit der Kanüle, da gibt's ja auch Unterschiede.
Mhm.
Ja, also ich hatte auch schon Untersuchungen, wo ich die Kanüle die ganze Zeit gespürt habe und dachte, nimm da bloß das Ding raus. Ne? Und im MRT, wenn du da wirklich 25 Minuten drin liest oder eine
und dann
halbe Stunde,
das Kontrastmittel schon hörst und
wie das gluckert,
das Druck,
ja, genau,
das Druckgefühl spürst.
Also
ja.
das war alles gut. So der Ablauf, da kann ich nichts sagen, aber dieses, wie mir der Bericht zugeht und beim CT, wie die Nachbesprechung war,
ja.
Da könnte ich beratend tätig werden, wie man das verbessern könnte. Also das ist keine, ich kann ja verstehen, dass man, es gibt ja tatsächlich dann auch Patienten, die vielleicht ja, keine Ahnung, sich das Bild dann selber angucken und den Arzt anrufen und sagen, hey, was ist das denn oder so. Das will natürlich auch keiner.
Ja.
Aber wenn man weiß, dass das ein mündiger Patient ist der gerade in dieser palliativen Status ist und vielleicht auch noch, wie ich ja auch, denn noch Zweitmeinungen bemüht.
Ja.
Wenn was wachsen sollte, die ja auch dann Bescheid wissen sollten. Ja, dann wünschte ich mir, dass die dann mit mir so umgehen, dass ich den Bericht dann auch sofort bekomme, ne?
Ja,
oder vielleicht zeitgleich geschickt kriege wie meine Onkologin, ne?
Genau, oder mindestens irgendwie zwischenmenschlich irgendwie ins Gespräch gehen und überhaupt mal abklopfen. Da ist ja jeder auch unterschiedlich.
Ja.
Und bei dir dann vielleicht so reagieren, hey, der kann und der will. Und wenn jemand anders da auch ablockt und sagt, ich will da keine ungefilterten Informationen auf mich einprasseln lassen, weil ich weiß, dass ich da nicht mit umgehen kann, dann ist das auch voll in
genau,
Ordnung.
Manche wollen das auch gar nicht. Ne?
Genau.
Die sagen, ich warte dann eine Woche auf das Arztgespräch, dann ist ja auch in Ordnung. Dann muss ja auch nichts passieren. Ne?
Genau.
Aber dass man die Option hat, den Bericht auch an sich selbst schicken zu lassen, weil das ist ja meine Untersuchung.
Ja, letztendlich steht dir das zu. Das steht, ich weiß jetzt nicht in welchem Paragraph, aber bürgerliches Gesetzbuch, da steht dir als Patient stehen die mindestens die Einsicht, aber auch kann man die Kopien der Untersuchung, die an einem vorgenommen wurden, die Herausgabe schon verlangen, tatsächlich. Ja.
Ja. Ja, natürlich können die sagen, der Bericht ist noch nicht fertig.
Ja, natürlich ja. Das kann man natürlich erst einfordern, ja. Wenn es dann auch fertig
ist. Ich glaube, ich muss dann die richtige Person nochmal treffen, in diesem Radiologiezentrum, um mit der zu sprechen, dass es für mich Sinn macht, mir den Bericht gleichzeitig rauszugeben.
Ja.
Das wäre für mich die beste
ja,
Lösung.
Ja, das ist immer das Miteinander tatsächlich, ja. Weil wahrscheinlich hört man dann vielleicht irgendwas von den Abläufen, internen Praxisabläufen und weiß dann, ich brauche in diesem Zeitraum eigentlich gar nicht fragen, aber ab dann kann man vielleicht dann auf mich zukommen. So, und vielleicht findet man da einen Weg. Also
ja.
bin ich optimistisch, aber aktuell verstehe ich,
dass
dieser letzte Prozentpunkt, also zumindest das schriftlich zu sehen, dass auch die Vergleiche mit den vorherigen Bildern kein Wachstum zeigen, sondern dass alles weiterhin stabil ist. Das
ja, jetzt bin ich halt in der Schwebe, natürlich. Ne?
Ja, ja.
Ja. Und, mein Update, mein eigentliches Ergebnis vom Update muss ich bei der nächsten Podcast-Folge nochmal eben nachreichen, weil ich jetzt schlichtweg den Vergleich der Bilder vorher nicht habe. Ne?
Ja, genau. Aber wir gehen vom Besten aus.
Wir gehen immer vom Besten aus, aber beruhigen tut es mich nicht.
Nee, also ich verstehe das, dass so der letzte Punkt da noch fehlt. Bei mir ist auch abseits der Freude über das stabile Ergebnis auch immer so ein kleiner Wermutstropfen, dass man irgendwie weiß, mit jedem weiteren Staging, was man irgendwie abgeschlossen hat, mit jedem Level, was man mehr oder weniger erreicht, ist es auch irgendwie die Erkenntnis darüber, hey, wieder 3 Monate oder jetzt vielleicht sogar, hey, wieder 4 bis 5 Monate rum und wie hast du die Zeit wirklich gut genossen und ja, weiß nicht, hast du wirklich alles rausgeholt und du siehst irgendwie, dass die Sanduhr rückwärts läuft, dass schon einiges an Sand auf dem Boden läuft. Du weißt nicht, wie viel da oben noch drin ist, aber...
Ja, ist ja auch das Negative, sag ich mal, an unseren Kenntnissen dann. Mhm. Wir wissen, wie lange das Medikament an sich in Median wirkt. Mhm. Wir sind so die Zahlen. Klar, da sind auch ältere Personen bei, ein paar jüngere, ne? Mhm. Weniger jüngere, mehr ältere, aber im Grundsatz wissen wir ungefähr, was dabei rumkommen soll.
Ja.
Und natürlich, wenn du 20 Monate mit dem Medikament verbracht hast und im Median hält es eigentlich nur 10, dann weißt du,
du bist
ja,
schon drüber.
Du hast ja schon gut strapaziert, ja. die Sanduhr, ne?
Genau, du kannst halt das positiv interpretieren und sagen, hey, bei mir
ich
bin der eine und ja. bei mir schlägt es besonders gut an. Und auf der anderen Seite weißt du natürlich, irgendwie hast du da jemand im Nacken sitzen. So, ne? Das ist ja. wie mit deinem alten Benz, ne? Irgendwann weiß man, der bleibt liegen. So. Ja. Noch fährt er hier gut, aber der Tod sitzt schon irgendwie mit hinten auf der Rückbahn und fährt mit, ne?
Ja. Ja, das ist kein schönes Gefühl. Und ich glaube, dann macht diese Mentalität oder dieses mentale Mindset, das macht dann den Unterschied, für welche Seite du dich entscheidest.
Ja,
ne?
Ja.
Wenn du gut drauf bist, dann sagst du, ja, es wirkt. Und Gott sei Dank wirkt. Und es kann auch 10 Jahre weiter wirken. Und so kann es ja auch wirklich sein. Mhm. Das ist ja auch nicht ausgeschlossen.
Nee, absolut nicht.
Aber wenn du schlecht drauf bist, dann fängst du an, oh Gott, ja, genau, wie viel Zeit ist in der Sanduhr noch, ne?
Ja.
Und
mentale Arbeit,
ganz ja, wichtig. Ja, genau, mentale Arbeit ist, also bei mir ist es dann ja spazieren gehen und die Gespräche mit euch, ja, das ist so ein bisschen, da muss ich hin. Und die negativen Sachen möglichst weghalten, das ist dann, aber ja, du musst daran. Auf jeden Fall darfst du es nicht weiter so kommen lassen, sag ich mal, so weiter. Also du darfst nicht lange in diesem mentalen Loch sein,
nee.
Weil ich glaube, das ist auch das Immunsystem beeinflusst.
Absolut, glaube ich auch dran.
Ja, also das ist so Schicksalsschläge oder Sachen, die können auch das Immunsystem ganz schön angreifen, also deine eigentliche Ausrichtung deines Körpers. Ne? Mhm.
Wo du gerade Austausch sagtest, dass der dir immer da weiterhilft. Wir hatten ja gestern das Lungenbarcamp. Mhm.
Gute Überleitung.
Ja. Siehst du mal, ne? Wir hatten ja gestern das Lungenbarcamp, Online-Format in dem Fall. Ja, erst gab es ja so Impulsvorträge, verschiedene Themen zur zielgerichteten Therapie, Immuntherapie und dann noch zur Psycho-Onkologie. Oder?
Ja. Psychologie. Genau. Und hattest du schon erwähnt, dass auch ein Rechtsanwalt dabei war?
Stimmt, ein Rechtsanwalt war dabei und tatsächlich gab es später auch einen Raum noch für Austausch für im Grunde genommen in erster Linie Hautirritation, Erkrankungen, die potenziell durch Krebsbehandlung, Immuntherapie, TKI oder halt Chemo ausgelöst werden. Und die große Krebsfamilie war letztendlich auch da.
Ja, das ist immer witzig, ne? Wenn du die, oben ist dann so ein, bei mir war so ein horizontales Feld, wo du dann durchklicken konntest, wer da alles ist. Und wenn du dann so, ja, man sammelt sich an dem Raum und dann gehst du mal durch und guckst. Und dann, wenn du wirklich von, keine Ahnung, 80 Personen oder so, die da sind, wenn du dann jeden zweiten kennst oder jede zweite ist in unserer Mutmachergruppe, das ist schon, schon wieder so ein Klassentreffen gewesen.
Ja.
Diesmal online, nicht wie auf der YesCon. Genau, und dann gab es nach diesem, ich sag mal, Begrüßungsakt, gab es Impulsvorträge von jedem.
Mhm.
Also da ist mir in Erinnerung, bei dem Anwalt fand ich ganz ja eindrücklich, was ich nochmal prüfen muss, selber, das habe ich mir aufgeschrieben, dass wenn sich die Krankheit nicht verschlechtert, in den ersten 5 Jahren, dass dieser Behindertenausweis dann automatisch endet. Aber das habe ich irgendwie nicht so verstanden, weil meiner ist ja eigentlich unbefristet, weil sich meine Situation nicht verbessert. Ich glaube, dass sein Impulsvortrag sehr darauf, ich sag mal, ausgerichtet war auf Personen, die wieder in die Arbeit einsteigen.
Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, so habe ich das auch verstanden, dass im Grunde genommen, wenn du jetzt keine palliative Diagnose bekommen hast, sondern im Grunde genommen, ich sag mal,
heilbar bist.
2 Jahre irgendwie eine Therapie durchläufst und in diesem Zeitraum letztendlich, er hat ja auch immer von diesem 5-Jahres-Fenster gesprochen, wenn in diesem 5-Jahres-Fenster kein Progress stattfindet, sondern dann als geheilt giltst, mehr oder weniger nach 5 Jahren ohne Progress, dass du dann im Grunde genommen dann das Anrecht auf den Ausweis verlierst. So habe ich das wahrgenommen. Aber das stimmt, wo du es gerade so sagst, so hundertprozentig bin ich mir da auch nicht sicher, aber ziemlich.
Ja, aber auf jeden Fall war es gut, dass es solche Anwälte gibt, also einen Fachanwalt für Gesundheitswesen. Ich habe ja auch einen, weil ich die Klinik ja immer noch verklage. Das dauert ja auch ewig. Aber er hatte zum Beispiel eine Zahl gesagt, ich glaube zwischen 40% und 50% ist die Erfolgsquote eines Widerspruches, wenn deine Reha abgelehnt wird. Ja. Also, dass du dir nochmal Hilfe suchst und einen Einspruch formulierst. Ich weiß auch, dass die Bremer Krebsgesellschaft, als wir unsere eine Doppelfolge ja gemacht haben mit Lydia, dass da auch Hilfe angeboten wird für diesen Widerspruch. Mhm. Also ein Widerspruch lohnt sich bei allem Krankenkassen, wenn dir dein Medikament nicht genehmigt wird, und anscheinend auch bei Reha-Maßnahmen ist da auch so eine 50%-Quote, Erfolgsquote, dass das dann doch wieder zugesagt wird. Also das sind so mal Sachen, die ich mir sofort gemerkt habe.
Ja, sich nicht unterkriegen lassen, sondern erstmal Widerspruch einlegen. Vielleicht hat es nur an irgendeiner Formulierung, an irgendwelchen Papieren gefehlt.
Ja.
Und sich dann nochmal professionelle Beratung und
Hilfe ranholen, das denke ich auch.
Ja. Aber ich fand das auch tatsächlich vom Anwalt, da sind mir auch ein paar Gedanken einfach reingekommen. Da darf ja jeder letztendlich in diesen Breakout-Sessions offene Fragen stellen. Ja,
die folgen danach, ne? Das ist also nur für die Zuhörer mal eben erklärt, wenn diese Impulsvorträge oder ich weiß nicht, wie kann man es sonst anders nennen, halt diese kleinen Vorstellungsrunden der Fachleute, die sich da, ich sag mal, in diesen Räumen befinden. Mhm. Wenn die sich vorgestellt haben, dann kann man auch einen der Räume wählen.
Genau.
Und hat dann 2x20 Minuten, glaube ich, oder 2x30 Minuten war das.
Ja, aber
ich glaube 2x30, ne? Ja, 2x30 Minuten. Um sich in die verschiedenen Räume zu begeben. Ne?
Genau.
Kannst auch zwischendurch wechseln, also musst nicht 30 Minuten durchziehen. Das war eigentlich sehr gut gelöst.
Ja, eigentlich will man überall die ganze Zeit zuhören, da werden halt immer mal Fragen gestellt und bei manchen Fragen ist man dann halt direkt im Thema und selber interessiert. Bei anderen Themen hat man vielleicht schon irgendwie keinen Klärungsbedarf mehr, kann dann in der Zwischenzeit mal wechseln. Aber du weißt natürlich nicht, was dann parallel vielleicht
weiter. Das war das Schlimmste, finde ich. Also es gab einen Raum für zielgerichtete Therapien, gab einen Raum für Immuntherapie, es gab einen Raum für Psychoonkologie, dann gab es den Raum mit dem Anwalt und dann gab es einen Raum mit einem Dermatologen, der sich mit Nebenwirkungen bei Hautirritation sich eigentlich 100% beschäftigt hat, weil unter TKIs und Immuntherapie das sehr stark verbreitet ist, es Hautprobleme gibt, wie bei mir. Und deswegen war auch meine erste Wahl dieser Spezialist für die Nebenwirkungen. Ja, genau, da kommen dann 1000 Fragen. Du möchtest die nicht unterbrechen, wenn dich zum Beispiel eine Frage nicht interessiert, weißt aber trotzdem ja auch nicht, vielleicht kriege ich das auch mal. Mhm. Also das ist jetzt jemand mit Immuntherapie, die habe ich gerade nicht. Mhm. Aber ich könnte sie ja mal kriegen.
Ja.
Deswegen hörst du auch gerne weiter zu. Absolut. Und wechselst dann nicht.
Ja.
Und ich glaube, du bist als Erste zu zielgerichteten Therapie gegangen.
Ich bin sogar erst zur Immuntherapie gegangen.
Ah, Immuntherapie.
Weil tatsächlich das zwar hoffentlich, toi toi toi, noch in entfernter Zukunft für mich liegt. Und selbst dann weiß man nicht für mich als ALK-Patienten, ob das überhaupt überhaupt eine Option wird. Aber diese Option mal abzuklopfen, das war mir eigentlich mal wichtig, wie da die Einschätzung ist. Und tatsächlich habe ich den Raum gerade betreten und die Julia hat genau in diese Kerbe geschlagen oder vielmehr dann eine Frage danach gestellt.
Ja.
Und ja, damit war meine Frage dann quasi auch direkt beantwortet. Also Richtung PDL-1-Status und ob es auch für Alkis irgendwelche Möglichkeiten gibt. Und dann bin ich weitergegangen tatsächlich zur zielgerichteten Therapie. Da muss ich sagen, vieles war mir bewusst und da geht's ja dann auch sehr ins Klein-Klein. Ich finde das super, dass man überhaupt die Möglichkeit schafft, dass jeder mal so eine sehr spezielle Frage für sich stellen kann. Aber da ist es manchmal so, dass es so individuell und speziell ist, dass da vielleicht dann bei 20 Leuten im Raum nur diese eine Person dann irgendwie etwas beantwortet bekommt. Du hast recht, dass man da auch was für sich mit rausziehen kann. aber es ist schon sehr speziell.
Ja, es ist gerade nicht für den Moment für dich wichtig, ne? Das ist es halt. Deswegen freue ich mich auch auf das Lungenbarcamp in Präsenz.
Da kann man noch mehr in den Austausch gehen.
Ja, oder mal in der Pause beim Kaffee oder beim Abendessen den Arzt oder die Ärztin selbst mal im Ansprechen und sagen, du hier, ich bin Exon 21, ja. L858R und ganz genau das explizit sagen oder fragen, was du möchtest. Aber wunderbar organisiert.
Ja,
ja.
Also überhaupt die Schaffung dieser Möglichkeit, dass man so in den Austausch gehen kann. Und ich habe auch den Eindruck, dass alle Leute, die da Vorträge halten oder sich dann bereit erklären, dann in den Räumen Fragen zu beantworten, auch wenn sie sehr speziell sind, wie schon gesagt, das wird mit einer großen Freude und mit einem großen Know-how dann auch wirklich auf jeden Einzelnen eingegangen.
Und jede Frage wird beantwortet, genau das.
Absolut.
Wolltest du gerade sagen.
Genau, ne? Das finde ich wirklich eine große Klasse, gerade in so einem Online-Format. Und
die Teilnehmerzahl gibt ja recht, ne?
Ja, absolut.
Also muss man sagen, also wer kriegt solche Teilnehmerzahlen auf einmal hin?
Ja.
Ich glaube, die Organisatoren, die können sich da auf die Schulter klopfen, das klappt gut. Gute Mischung, ne? Also du kannst ja alles, also diesmal die Räume fand ich mit auch diesem Nebenwirkungsmanagement, also besser hätte ich sie nicht zusammenstellen können.
Finde ich,
weil die Immuntherapie, das sagtest du ja gerade so ein bisschen schon, zeigt bei manchen aus unserer Mutmachergruppe und den anderen Zuhörern, die wir so haben, ja auch manchmal echt bahnbrechende Erfolge, ne? Also richtige Remissionen, also das heißt, dass gar nichts mehr nachweisbar ist oder ja, ich sag mal, jedenfalls auf den bildgebenden Darstellungen, ne? Das ist schon Wahnsinn. Und der liebe Mridul, mit dem habe ich danach nochmal telefoniert, also privat, hatte mich zufällig angerufen. Und natürlich haben wir lange telefoniert, weil ich bin ja gerade so ein bisschen in dieser Sorge. Und was da auch für Studien jetzt kommen, ne? Also Wahnsinn. Also da ist wieder mal, wir hatten ja mal Angst, wir beide, dass diese Euphorie und diese Forschung so abflaut, ne, und wir vielleicht mal so Monate, Jahre haben, wo keine Neuigkeiten kommen und so weiter, aber es geht weiter. Also da wird mit Volldampf voraus, gibt es neue Therapien und statt Chemotherapien dann auch ADCs, also wesentlich weniger Nebenwirkungen, mehr Wirkung. Also man kann sich freuen, wir müssen jetzt nur durchhalten.
Absolut.
Ne? Müssen durchhalten und die eine Studie brauchen, sollen sich unbedingt melden, weil da sind einige Sachen bei, die vielleicht den entscheidenden Schritt geben können. Ne?
Ja. Alles in allem ist wirklich festzustellen, dass da von Patientenseite so ein riesen Wissensdurst, also da ist schon viel Fachwissen, aber auch ein riesen Wissensdurst, da kommen immer richtig gute Fragen, aber auch der Austausch von der anderen Seite, von den Ärzten, diese Bereitschaft, in den Austausch zu gehen, das macht mir auch Mut. Neben diesen ganzen Studien, die du schon sagst, das ist aber überhaupt diese Foren und diesen Austausch, dass man aufeinander zugeht, gibt, das macht mir wirklich Mut, weil so wünscht man sich das ja eigentlich.
Ja, und du lernst experimentelle Ärzte auch kennen, ne? Die ein bisschen mehr Mut zeigen, weil das ist ja so bei uns jungen palliativen Patienten, wir sind total abhängig von irgendwelchen Sachen, die gerade auf den Markt gekommen sind oder die es für andere Krebsarten gibt, vielleicht für Melanom, also für Hautkrebs oder Pankreas, Bauchspeicheldrüse oder, die es schon gibt, die vielleicht mit unserer Mutation was zu tun haben oder bei uns wirken könnten, wo man dann sagen könnte, ja, es gibt im Moment gerade keine Therapie mehr. Vielleicht können wir sowas versuchen, ne? Und bei solchen Zusammenkünften merkst du immer, wer könnte die Ärztin oder der Arzt sein, der mit mir sowas wagt.
Ja.
Und ich habe ja ein paar Räume reingeguckt. Ich wüsste jetzt auch schon wieder eine Ärztin oder einen Arzt, mit dem ich
in Austausch gehen würde, mindestens mal.
Ja, ein bisschen was versuchen könnte, wenn ne, was wäre. Gut, ich habe meine Ärzte gefunden oder meine Ärztin, bin sehr zufrieden, aber so als Patient, der einfach jetzt mal reinschaut und bei sich jemanden hat, der wenig experimentell ist, würde mich so eine Veranstaltung auch nochmal motivieren.
Ja.
Also
definitiv. Also ich bin begeistert und ich freue mich auch schon sehr auf das Treffen vor Ort.
Mhm. Weil, in Hannover diesmal, das ist für uns ein Heimspiel.
Genau, es ist ja fast Heimspiel.
Ja, fast Heimspiel, ne? Ja.
Ist auf jeden Fall keine weite Anreise.
Ich wollte gerade sagen, aber andere Wege, die wir sonst machen, ne?
Ja, genau. Aber diesen Austausch zu haben, wie wir ihn gerade beschrieben haben, im Persönlichen, gespickt dann noch zusätzlich mit diesen in den Pausen auch mal miteinander quatschen können oder halt auch das Abendessen mal nutzen, von anderen Geschichten zu hören, aber auch mit den Ärzten zusammenzusitzen, da irgendwie auf Ängste, Erwartungen, Sorgen von deren Seite, aber auch von Patientenseite irgendwie alles mal in einen Pott zu schmeißen und einfach mal zu schauen, was dabei rumkommt und diese Diskussion dann halt mal in einem anderen Kontext und in einem anderen Umfeld zu haben. Ja, klasse.
Ja, es wird ja auch wieder so ein Mutmacher-Treffen von unserer Gruppe. Werden sicherlich auch wieder viele von da sein. Deswegen, also da freue ich mich auch drauf.
Nächste Woche findet jetzt der große ASCO-Kongress in den USA statt.
Ja.
Da bin ich mal gespannt, ob es da Neuigkeiten jeglicher Hinsicht gibt.
Ja,
egal, ob zielgerichtete Therapie oder andere Geschichten.
Wir versuchen ja auch eine Special-Folge darüber zu machen. Genau, müssen wir mal schauen. Ja, ich werde beim nächsten Mal berichten, weil ich ja dann auch nächste Woche, wenn der ASCO ist, habe ich tatsächlich mein Gespräch dann.
Toi, toi, toi.
Ja, toi, toi. Das hoffe ich auch. Ich klopfe auch mal aufs Holz. Ja, und ansonsten hören wir uns dann in 2 Wochen auf jeden Fall wieder.
Genau.
Und ja, danke André.
Danke Nils.
Bis zum nächsten Mal.
Alles klar, bleibt gesund.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.